Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
So, da sind wir. DPA-Zentrale, Rudi-Dutschke-Straße in Berlin-Macklingen.
Dampfend, hallo?
Ja, hallo, Theresa Sickert hier vom Medienmagazin.
Einen Moment, ja?
Ja. Ach, Tür geht auf. Ja. Sie haben es schon gehört, ich bin heute auf Redaktionsbesuch in der Zentralredaktion der Deutschen Presseagentur, kurz DPA, Deutschlands größter Nachrichtenagentur. Wie arbeitet eine Nachrichtenagentur eigentlich im Zeitalter von Plattformen und KI, in der Informationen ständig und überall verfügbar sind? Und welchen Wert hat die persönliche Recherche? Das erfahren Sie heute in der kommenden Stunde hier im Redaktionsbesuch bei der DPA im Medienmagazin. Schön, dass Sie dabei sind. Und das ist Ethan French, Reckless and Arranged, Day 56. Herzlich willkommen. Ich nehme Sie heute mit dem Medienmagazin in Deutschlands größte Nachrichtenagentur, die DPA, und zwar in die Zentrale in Berlin. Und da kommt man gar nicht so einfach rein. Geht man durch so eine Glasschleuse durch? Hallo.
Radio 1.
Richtig.
Ja, nehmen Sie auf der Couch Platz, wir sagen Bescheid.
Als erstes bin ich mit einem der Nachrichtenchefs hier verabredet zu einem Rundgang durch die Redaktion. Ein Mann mit kurzem grauem Haar, rosa gestreiftem Shirt, grüner Jacke und Jeans empfängt mich. Martin Romanzik.
Ich bin seit fast 39 Jahren bei DPA, einer der 5 Nachrichtenchefs, die stellvertretend für die Chefredaktion quasi das operative Geschäft der Agentur stets im Schichtsystem im Blick haben.
Gibt es jemanden, der länger schon hier ist als Sie?
Ja, es sind nicht mehr viele. Eine Kollegin in der Schweiz hatte jetzt just ihr 40-Jähriges.
Sie kennen die DPA wie ihre Westentasche, kann man dann bestimmt sagen, oder?
Ja, stimmt schon.
Zuerst stehen wir unten im Atrium, eine große, lichtdurchflutete, repräsentative Fläche, auf der Veranstaltungen stattfinden und von der auch live gesendet werden kann. Und daneben liegen Podcast-Studios und ein voll ausgestattetes TV-Studio, das auch externe Kunden mieten können. Doch die eigentliche Redaktion, die liegt eine Etage höher. Wir gehen hoch. Ja, und von oben blickt man dann ins Atrium. Ringsum verteilt sich ein Meer an Schreibtischen.
Hier ist ein gutes Beispiel, wie die Idee dieses Newsrooms ist. Wir stehen jetzt vor der Sportredaktion und weil wir garantieren wollten, dass jede Redaktion, die großen Redaktionen, mindestens 2 gesicherte Arbeitsplätze haben, die sie nicht buchen müssen, sogenannte Ankerplätze. Hier stehen wir vor den Ankerplätzen des Sport. Dieser Viererplatz ist immer für den Sport sozusagen garantiert, steht auch immer ein Fernseher da, wo auch immer irgendwas mit Sport läuft. Immer. Irgendwas wird irgendwo auf der Welt gerade gesportet, die Kollegen gucken es.
Am Newsdesk sitzen die Nachrichtenchefs vor einer ganzen Wand aus Bildschirmen, Nachrichtenseiten, BBC, CNN und daneben noch ein Bildschirm, auf dem Zahlen neben DPA-Meldungen stehen.
Wenn Sie jetzt wissen wollen, was ist das da? Das Ganze heißt Feedback Hub und ist ein Meilenstein gewesen, unsere Online-Performance greifbar, messbar und die Nutzung unserer Kunden besser verständlich zu machen. Nicht so ganz einfach, weil wir nicht direkt Zugriff darauf haben, wenn jemand auf die Seite der Bild-Zeitung, des Spiegels, der Frankfurter Allgemeinen, des Deutschlandfunks, bei RBB drauf geht, dann sehen zwar die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen, was auf ihrer Webseite passiert, auch mit unseren Meldungen, aber wir sehen das nicht. Also mussten wir uns was überlegen, wie wir die Seiten unserer Kunden sozusagen erfassen können, wie unser Material dort verwendet wird. Und ganz, ganz wichtig war, wir haben verschiedene Auslieferungswege. Es gibt auch Kunden, denen wir das einfach auf die Seite stellen. Da gehen die nicht mehr ran, da vertrauen sie uns und kaufen ein Produkt, das quasi von uns aus unserer Redaktion zu ihnen auf ihre Webseite fließt. Mhm. Punkt. Das wollten wir jetzt aber nicht messen, sondern wir wollten messen, was machen Redaktionen, die tatsächlich mit unserem Material arbeiten. Richtig arbeiten, also sagen, die Überschrift ist für uns noch nicht richtig optimal. Das ist uns ein bisschen zu lang. Es gibt ja auch Konkurrenzagenturen, da hätten wir gerne noch ein bisschen mehr von den anderen dabei. So. Und das haben wir dann irgendwann hingekriegt, zu schauen, was machen unsere Kunden mit unserem Material? Wie viel nehmen sie davon? Mhm. Welches Portal, also dahinterlegt sind, fragen Sie mich, 48 der wichtigsten deutschen Nachrichtenportale. Und auf diesen 48 Seiten scrapen wir und schauen, wie ist unser Material genutzt worden. In der Länge, auf wie vielen Portalen. Wir wissen um die Reichweiten der Portale. Und aus diesen ganzen Daten können wir einen sogenannten Score ableiten.
Die DPA kann also ziemlich genau beobachten, was mit ihren Meldungen bei den Kunden passiert. Die DPA versorgt Medien 24 Stunden am Tag mit News. Bis 23 Uhr sind die Tische in Berlin besetzt.
Dann übergeben die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland an unser Team in Sydney, die dort Tag haben. Das ist der große Vorteil. Wir haben das über die Jahre jetzt umgestellt. Da sitzen dann Menschen, die auch gerade gefrühstückt haben, ausgeschlafen sind, und nicht in einer deutschen Novembernacht müde morgens um 4 und es ist auch noch kalt draußen. Also der Vorteil ist, dass wir diese 24-7-Geschichte so organisiert haben, dass Deutschland übergibt mit den letzten Kollegen an den Tischen an das Team in Sydney.
Sagt Martin Romanzig, Nachrichtenchef bei der DPA. Aber noch ist Tag und in Berlin wird gearbeitet und wir laufen weiter zur Chefredaktion. Durch eine Glasscheibe sehe ich Astrid Meyer am Schreibtisch sitzen und neben dem Eingang baumelt ein Hängesessel. Sie ist die Stellvertreterin des Chefredakteurs und für die Strategie der DPA zuständig. Mit ihr spreche ich gleich. Mich interessiert, was ist eine Nachrichtenagentur noch wert, wenn KI Informationen selbst findet, bündelt und aufbereitet? Und wie muss sie sich verändern? Ihre Antworten hören wir gleich. Und zwar nach Moscow Man und Scud FM Low Blood Sugar. Ein niedriger Blutzucker, ja, das darf auch bei der DPA nicht sein, der Deutschen Presseagentur, einer Hightech-Nachrichtenagentur, die News rund um die Uhr macht, KI, Datenanalyse und so weiter und so fort. Aber beim Umzug ins neue Haus ab 2023 war für die Beschäftigten offenbar eine ganz andere Innovation entscheidend, erzählt Nachrichtenchef Martin Romanzig.
Umziehen macht Menschen ja auch ein bisschen unglücklich. Man muss sich trennen und Dinge wegschmeißen, Akten, Papiere. Und da gab es natürlich auch eine Umfrage, was erwartet ihr vom neuen Newsroom? Top 1, besserer Kaffee, bessere Kaffeemaschinen. So, und dieses Versprechen, Sie haben es schon gesagt, haben wir in der Tat gehalten, weil es eben nicht nur Kaffeemaschinen sind, die wir auch haben, sondern weil wir ein super Team haben, das Barista-like Kaffee ausschenkt und inzwischen auch die Spezialitäten und Besonderheiten quasi jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin im Petto hat. Und also ich trinke immer nur Espresso mit 2 Löffeln Zucker, aber Moni, die jetzt gerade dahinter steht und für die Kolleginnen und Kollegen Kaffee zubereitet, kann alles.
Und ich will, dass alle glücklich sind.
Was machen Sie denn hier noch, außer sozusagen Kaffee tatsächlich?
Ich mache tatsächlich nur Kaffee. Außer es stehen Veranstaltungen an, dann helfe ich bei der Organisation oder beim Service. Und damit der Kaffee noch besser schmeckt und sich alle noch wohler fühlen, mache ich zu Hause selber Energy Balls. Und dann mache ich auch noch selber Ingwertee. Und der ist sehr beliebt, wenn Herbst und Winter wiederkommt. Den muss ich sehr oft produzieren.
Genau, und der kommt ja bald wieder. Also glückliche Mitarbeiter, die können natürlich auch gut arbeiten und Ideen für den Journalismus im KI-Zeitalter entwickeln. Ich spreche gleich mit Astrid Meyer, Stellvertreterin des Chefredakteurs, genau darüber. Nach Miss Kitten and the Hacker, 1000 Dreams bei Radio 1. Ich bin immer noch in der dpa-Zentrale in Berlin unterwegs und mittlerweile sitze ich mit Astrid Meyer zusammen, Stellvertreterin des Chefredakteurs bei der dpa.
Wir sind hier in dem fabelhaften Podcast-Studio der Deutschen Presseagentur. Wir haben hier drei Mikros zum Aufnehmen der Podcasts. Wir haben aber auch vier flexible Kameras, die es erlauben, zugleich auch ein Video aufzunehmen, also sprich einen Vlog zu machen. Oder ein Podcast und es ist alles sehr dunkel und natürlich auch gedämpft, damit die Aufnahmequalität so gut wie möglich ist.
Genau, Podcast kann man nämlich ja auch aufnehmen in der dpa und weil es hier so schön ruhig ist in diesem Podcastraum, haben Astrid Meyer und ich uns auch hierhin zurückgezogen. Wir wollen in Ruhe darüber sprechen, wie sich eine Nachrichtenagentur aufstellen muss in einer Zeit, in der sich die Nachrichtenwelt unglaublich rasant verändert durch Technologie. Wenn ChatGPT in wenigen Sekunden die wichtigsten Nachrichten des Tages ausgibt. Wozu braucht es dann eigentlich noch eine Nachrichtenagentur?
Ja, die Frage ist natürlich, woher bekommt ChatGPT seine Informationen überhaupt her? Und ich würde mal vermuten, dass diese Angaben in diesen Kurzzusammenfassungen von Medienhäusern kommen und die wiederum einen großen Teil dieser Informationen auch von uns haben. Von daher schließt sich da der Kreis. Also ChatGPT erfindet ja keine nachrichtlichen Ereignisse, sondern bezieht sich ja auch auf Quellen. Und wenn es um die Nachrichtenlage geht, sind das meistens Medienhäuser, die mit Informationen von Nachrichtenagenturen gefüttert werden.
Trotzdem würde ich behaupten, ist es natürlich wichtig, dass gute Nachrichten auf solchen Plattformen eben oder in solchen Systemen stattfinden, weil es ist eben dort, wo die Leute sind, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind, wo die Hörerinnen und Hörer und so weiter und so fort, wo sie eben nun mal sind. Mir geht es sozusagen darum, wie kann man sicherstellen, dass wenn die Leute eben nun mal dort sind und vielleicht nicht mehr auf spiegel.de oder auf zeit.de oder beim RBB, dass sie dort auf gute Informationen treffen. Ist das ein Problem oder ist das eine Thematik, die sie selber auch umtreibt?
Wir nehmen darauf keinen Einfluss und können auch keinen Einfluss darauf nehmen, wie diese Informationen bei ChatGPT angezeigt werden. Und unsere Medienhäuser fahren ja verschiedenste Strategien. Es gibt welche, die haben mit ChatGPT bzw. OpenAI oder Perplexity oder mit anderen sogenannte Deals abgeschlossen. Und die bestehen zum Teil daraus, dass dann deren Angebote oder Inhalte dann auch in so einer Abfrage gezeigt werden. Dann gibt es wiederum andere Kunden, die das komplett verbieten und auch ausschließen. Die wollen da auch nicht drin vorkommen, weil sie eben auch diesen Angeboten keinen Vorteil verschaffen wollen. Aber darauf haben wir als Nachrichtenagentur keinen Einfluss. Was wir machen können, ist, dass unsere Informationen so aufbearbeitet werden, dass sie sowohl von Menschen als auch von Maschinen gelesen und interpretiert werden können. Das heißt, all die Kunden, die von mir aus einen Deal gemacht haben mit OpenAI oder mit wem auch immer und die aber dann auch Informationen von der dpa in ihrer Berichterstattung drin haben, können sich darauf verlassen, dass unsere Infos eben auch von diesen KI-Systemen ausgelesen werden können oder mit den entsprechenden Metadaten versehen sind, dass sie zurückführbar sind auf die Originalquelle. Das können wir machen, das tun wir auch. Aber nochmal, ich kann jetzt nicht bei Sam Altman anrufen und sagen, kannst du bitte auf Position 1 immer das hinstellen, was dpa zeigt. Also ich kann es versuchen, aber ich glaube, der geht nicht ran.
Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja eingangs auch schon darüber gesprochen, welchen Einfluss eben KI auf die klassischen Medienhäuser hat und dass sie es auch eben schwieriger haben, gefunden zu werden mit ihren Meldungen, gerade wenn also, und das ist zumindest ja auch die Prognose, viel mehr gesucht wird über KI-Generatoren nach News und gar nicht mehr so sehr man auf den Seiten landet. Wie sehr ist von solchen Entwicklungen die dpa betroffen? Weil die Medienhäuser, die bangen ja um ihre Nutzerinnen und Nutzer, gerade eben auf ihren Online-Seiten.
Natürlich beobachten wir auch die Trends am Markt mit den sogenannten AI-Overviews, wo ja dann ein Chatbot eine kurze Zusammenfassung von irgendwelchen nachrichtlichen oder auch sonstigen Ereignissen generieren kann. Und man sieht, dass die wenigsten Menschen dann die dahinterliegenden Quellen, das sind oftmals dann auch Mediennamen oder Medienmarken, dass da nicht mehr drauf geklickt wird, also die sogenannte Zero-Click-Rate. Das bedroht natürlich das Geschäftsmodell vieler unserer Kunden, vor allen Dingen auch der Kunden, die auf Reichweite optimiert sind. Und natürlich schauen wir darauf und hoffen natürlich, dass unsere Kunden da gute Strategien auch entwickeln, um da gut durchzukommen. Grundsätzlich ist aber diese Medienmarktkonsolidierung auch schon lange zugange, bevor es generative KI geht. Ich glaube, da dürfen wir jetzt auch nicht für alles KI nur verantwortlich machen. Wir selbst sind ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen. Wir haben ja auch schon sehr früh diversifiziert. Also die Deutsche Presseagentur hat schon Töchtergesellschaften vor über 35 Jahren gegründet, die beispielsweise Dienstleistungen auch für Kommunikatoren zur Verfügung stellt. Wir haben mit der MECOM eine Tochter, die beispielsweise kritische Infrastruktur betreibt. Das heißt, wenn Sie Warnnachrichten auf Ihre Nina-App oder so bekommen, dann wird das auch über die MECOM verbreitet. Also diese Diversifizierung, die in vielen Medienhäusern jetzt erst startet, haben die Geschäftsführer der dpa schon vor Jahrzehnten begonnen, und das erlaubt uns einfach wirklich ein im Moment gesundes und stabiles Ergebnis jedes Jahr zu erzielen. Ob das immer so bleibt, das kann ich natürlich nicht so sagen, aber wir tun alles, um diese Diversifizierung weiter voranzutreiben, um da zu schauen, dass wir neue Geschäftsfelder und neue Geschäftsmodelle auch entdecken können.
Weil der Journalismus alleine nicht mehr trägt?
Ein Netzwerk wie das der dpa, das sehr international ist, ist natürlich kostenintensiv. Wir wollen vor Ort gute Reporterinnen und Reporter haben, die man dementsprechend auch bezahlen und gut bezahlen möchte. Und deswegen hat die dpa ja schon sehr früh angefangen zu diversifizieren. Vor 35 Jahren ist unsere Tochter beispielsweise News Aktuell gegründet worden, die Dienstleistungen für Kommunikatoren macht. Wir haben auch Customer Content Abteilungen und andere neue Geschäftsfelder, die zusammen genommen immer uns ermöglichen, dass wir einen Gewinn erwirtschaften, meistens von 1 bis 2 Millionen pro Jahr. Wichtig dabei ist, dass der Journalismus der Kern und die DNA von all dem ist, also sprich Kommunikation und Information. Wir sind nicht Nokia, das heißt, Nokia, wer das nicht weiß, hat ja, glaube ich, mal als im Holzbusiness angefangen, Holzfällen. Dann haben die Gummistiefel verkauft, dann waren Handys sehr gewinnträchtig, und jetzt machen sie Infrastruktur für Netzwerkbetreiber. Das sind wir nicht. Also
keine Gummistiefel bei der dpa.
Keine Gummistiefel bei der dpa, bei uns geht es immer um Kommunikation und Information.
Wenn man dpa hört, denkt man natürlich sofort an Nachrichtenagentur. Und auch Sie haben das gesagt, dabei würde ich behaupten, die dpa ist mittlerweile sehr viel mehr als nur eine Nachrichtenagentur. Und das sieht man auch, wenn man also hier auch in diesen Redaktionsräumen rumläuft. Also KI-Werkzeuge werden angeboten, Faktenchecks werden angeboten, man kann hier Videos produzieren, man kann Podcasts produzieren, und dafür kann man eben auch von extern kommen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die dpa bietet. Wie viel klassische Nachrichtenagentur steckt noch vielleicht auch in der dpa, und wie sieht die dpa der Zukunft aus?
Als Nachrichtenagentur musste man sich schon immer sehr viele Gedanken technischer Art machen. Also wie kommen meine Inhalte über welche Systeme zu meinen Kunden? Wie sehen die dann auch so aus oder sind so strukturiert, dass sie in die verschiedensten Kundensysteme reinpassen? Sie müssen sich das so vorstellen, viele unserer Kunden haben komplett andere Redaktionssysteme, und wir müssen dann immer dafür Sorge tragen, dass das, was wir distribuieren, trotzdem irgendwie in jedes Kundensystem reinpasst. Und ich glaube, das hat mit der Brieftaube angefangen und hört jetzt irgendwie auch bei der KI nicht auf. Das heißt, wir mussten schon immer uns sehr, sehr viel Gedanken machen über Technologie und auch darüber, wie wir unseren Kunden helfen, mit unseren Inhalten möglichst viel ihre eigenen Kunden zu erreichen. Von daher ist das für mich überhaupt kein Widerspruch, dass wir uns weiterentwickeln und immer da, wo unsere Kunden unsere Hilfe benötigen und wo wir das dann auch mitbekommen, dass wir hilfreich sein können, versuchen wir natürlich dann auch eine Lösung anzubieten. Und auch das ist, glaube ich, im Wesenskern und in der DNA einer Nachrichtenagentur schon immer angelegt gewesen.
Und das umfasst auch solche Produktionsleistungen, zum Beispiel wie so ein Studio?
Genau, wir wandeln uns mit unseren Kunden mit, und da unsere Kunden ja inzwischen sehr viele Podcasts machen und nicht alle beispielsweise jetzt hier auch in, sagen wir, in Berlin ein Podcast-Studio haben, so wie wir das bei der dpa haben, oder vielleicht hier auch einen Politiker treffen wollen zu einem Gespräch, aber selbst keine Redaktion in Berlin haben, dann ist unsere Prämisse, dass jeder unserer Kunden hier einfach vorbeikommen kann und das auch sehr kurzfristig bei uns buchen kann und hier wirklich beste Tonqualität inklusive Kameras, die wir ja hier sehen können. Das heißt, ich mache meinen Blogcast, ich kann meine Aufnahme machen, sowohl Video als auch im Audiobereich. Und das gehört genauso zu einer Dienstleistung wie früher. Ich habe eine Meldung oder bis heute eine Eilmeldung über die Drähte gegeben.
Sagt Astrid Meyer, Stellvertreterin des Chefredakteurs bei der Deutschen Presseagentur. Ich spreche gleich noch weiter mit ihr, wie Technologie die Arbeit bei der dpa verändert hat und warum so manches heute eine Nachricht ist, was vielleicht vor 5 Jahren noch keine Nachricht war. Aber erst noch ein bisschen Musik. Spliff. Déjà-vu. Hier bei Radio 1 vom RBB.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Theresa Sickert.
Ja, KI kann bei vielem helfen, aber hier geht nichts raus, was nicht von Menschenhand geprüft und für richtig befunden ist und genau diesen Haken bekommt. Also KI ist immer nur Hilfe bei der Arbeit, aber KI führt kein eigenständiges Leben in der Nachrichtengewinnung, Produktion, sondern da sind immer Menschen dabei, immer.
Sagt Martin Romanzik, einer der Nachrichtenchefs bei der dpa. Wir erfahren gleich noch ein wenig mehr über den Umgang der deutschen Presseagentur mit KI. Nach Alo Parks und Sampha, Senses. Sie hören das Medienmagazin hier bei Radio 1 und ich bin zu Gast immer noch in der Berliner dpa-Zentrale und immer noch im Gespräch mit Astrid Meyer, Stellvertreterin des Chefredakteurs bei der dpa. Wir sprechen über die Veränderung, die KI für Nachrichtenagenturen bedeutet, und von ihr wollte ich wissen, was macht heute KI bei der dpa, was vielleicht vor ja, 3 Jahren noch ein Mensch, ein Journalist, eine Journalistin gemacht hätte. Und wo würden Sie sagen, Frau Meyer, ist da so eine Grenze? Das wird auf jeden Fall Kerngeschäft des Journalismus bleiben.
Also wir haben auch sehr viele tatsächliche No-Gos bei der dpa. Wenn Sie sich den ganzen Bild- und Videobereich anschauen, da haben wir ganz strikte Dienstanweisungen, wonach der Einsatz von KI zur Generierung oder zur Manipulation von Bildern oder Videos komplett untersagt ist. Das ist für uns deswegen so wichtig, weil wir sagen, wer Video hat, beispielsweise hat alles. Aus einem Video hat man zum einen natürlich das Video, man kann daraus ein Foto ziehen, man kann das Audio draus ziehen, man kann daraus auch einen Text machen, aber man hat auch die Wirklichkeit, also dieses Ereignis hat tatsächlich stattgefunden und wir als dpa können das bezeugen und unsere Kunden und die Gesellschaft kann sich darauf verlassen, dass das, was da gesehen und gesendet wird, auch wirklich echt ist und nicht von KI manipuliert wurde. Auf der anderen Seite setzen wir natürlich aber auch KI ein, überall da, wo sie unserer Redaktion hilft, ich sag mal so, Flügel zu verleihen. Also denken Sie mal an Datenrecherchen. Wir hatten gerade so ein Beispiel, wo wir untersuchen wollten, wie viele Hotels und Restaurants in Deutschland schalten beispielsweise Google-Rezensionen ab. Das wäre früher eine Sisyphus-Recherchearbeit gewesen und ein Team von unserem KI-Experten und aus der Wirtschaft haben sich dann mit Vibe-Coding, mit dem sogenannten Claude-Code, ein System, also einen Agenten gebaut, der automatisch diese Google-Rezensionen abgeforstet hat, das automatisch in Excel-Tabellen eingetragen hat, automatisch Screenshots gemacht hat mit den E-Mail-Adressen dieser betroffenen Unternehmen, automatisch dann E-Mails an diese Unternehmen geschickt hat. Diese Antworten wurden dann analysiert. Dann haben wir angefangen, die einzelnen interessanten Fälle anzurufen, Interviews zu führen. Die KI hat nochmal in den ganzen Antworten geschaut, wo sind Trends absehbar, gibt es da irgendwelche Muster? Und so konnten wir eine super interessante Recherchearbeit in kurzer Zeit publizieren, die zu einer der bestperformten Geschichten im Wirtschaftsressort dieses Jahr gehört.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, es ist vor allen Dingen ein journalistisches Werkzeug, das die Kolleginnen und Kollegen benutzen. Es hat aber nicht dazu geführt, dass zumindest bei der dpa Journalistinnen und Journalisten bislang ersetzt wurden, weil bestimmte Tätigkeiten nicht mehr notwendig waren oder notwendig sind.
Ja, also wir setzen KI derzeit, wie gesagt, ein als Hilfsmittel für die Redaktion und hoffen eben, dass sie uns hilft, zum Teil besser, schneller und vielleicht auch viel tiefgründiger zu werden. Wir setzen aber jetzt per se nicht KI ein, um KI einzusetzen und um Menschen damit zu ersetzen. Ich glaube eher, dass wirklich KI uns Journalistinnen und Journalisten dazu verhelfen kann, wie so ein Exoskelett noch viel mehr zu machen, als wir das in der Vergangenheit tatsächlich konnten und strikt verboten.
Wer bestimmt eigentlich aus Ihrer Perspektive, was wichtig ist? Ist das vor allen Dingen eine Redaktion? Ist das eine Plattform, weil sie auswählt? Sind das die Algorithmen, die also auch bestimmte Nachrichtenmeldungen nach oben spülen oder eben verschwinden lassen? Wer hat eigentlich die Macht darüber, aus Ihrer Perspektive, oder die größte Macht darüber, oder vielleicht das Publikum sogar, die wählen aus, was sie lesen wollen. Wer hat da die größte Macht über das, was an Nachrichten tatsächlich konsumiert wird?
Ich glaube, es fängt damit an, dass wir neu definieren sollten oder müssen vielleicht sogar, was eine Nachricht überhaupt ist. Also für Sie und für mich ist eine Nachricht wahrscheinlich, keine Ahnung, Trump hat etwas gesagt oder getan oder hier ist ein Waldbrand ausgebrochen mit potenziell großem Gefahren. Mit großem Gefahrenpotenzial. Aber wenn Sie Menschen auf der Straße fragen, ist für die vielleicht eine Nachricht etwas, was irgendjemand gerade bei TikTok publiziert hat, wovon Sie und ich im Moment vielleicht noch gar nichts wissen. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass diese Gatekeeper-Funktion, die Medien ja über Jahrzehnte hatten, dass wir bestimmt haben, was es wert ist, als Nachricht verbreitet zu werden, dass das komplett zusammengebrochen ist oder da ist was anderes dafür eingetreten. Und das ist meiner Meinung nach oder aus meiner Beobachtung heraus ein Zusammenspiel aus natürlich Algorithmen, die so programmiert sind, dass sie die Menschen tatsächlich abhängig machen und so lange wie möglich in diesen Apps oder Plattformen halten. Dazu gehört dann meistens auch eher das sogenannte Ragebait, also Nachrichten oder Meldungen, was auch immer, Content, der die Menschen eher agitiert und wütend macht. Und das scheint aber auf der anderen Seite eine menschliche Komponente anzusprechen, die offensichtlich in uns allen drin ist, dass dann auch dementsprechend viele Menschen darauf reagieren. Das ist so ein Zwischenspiel zwischen Plattformen und den Konsumenten und wir als Medienschaffende sind oftmals einfach, stehen daneben und müssen dann bewerten, ist das jetzt wirklich eine Nachricht, die da viral geht, die wir ebenso bewerten und bei der es sich dann lohnt, auch einzusteigen oder sind das auch Dinge, die wir vorbeiziehen lassen müssen?
Hat sich da was verändert? Also innerhalb der Redaktion, was Sie heute als Nachricht begreifen, was man vielleicht eben vor 5 Jahren noch anders bewertet hätte? Also ist das heute anders oder setzen Sie schon noch eben, ich sag mal in Anführungszeichen, die traditionelleren Maßstäbe an? Weil man muss ja sagen, auf der einen Seite ist es ja auch schwierig, so einer sehr fragmentierten Öffentlichkeit hinterherzulaufen und aus allem, was Menschen interessiert, eine Nachricht vielleicht auch machen zu wollen. Vielleicht muss man sich ja auch auf eine bestimmte Art von Nachrichten einigen, damit wir überhaupt noch eine gemeinsame Öffentlichkeit, einen gemeinsamen Nenner haben, was eigentlich relevant und wichtig ist.
Also die klassischen Nachrichten wird es bei uns immer geben und gibt es auch. Zugleich haben wir auch eine neue Komponente eingeführt. Wir nennen das eben nicht Nachrichtenwert, sondern Gesprächswert. Wenn das wirklich ein Thema ist, über das Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Menschen im Internet gerade sich austauschen, dann können wir da nicht einfach so tun, als ob das Thema nicht existiert. Und natürlich steigen wir dann auch ein, wenn wir den entsprechenden Dreh auch finden, der für uns dann lohnenswert ist, einzusteigen. Wir merken das auch, dass wir das zunehmend auch von unseren Kunden gespiegelt bekommen, dass die das gerne auch von uns haben und unsere Kunden haben bei uns natürlich immer recht.
Je mehr KI-generierte Inhalte ja auch im Netz kursieren, desto schwieriger wird es ja zu wissen, was ist denn eigentlich echt und worauf kann ich mich verlassen. Sehen Sie darin auch Chancen wiederum für journalistische Geschäftsmodelle, weil ja eben die verifizierte Information eigentlich an Wert gewinnt?
Absolut. Also deswegen glauben wir, wie gesagt, dass wer Video hat, hat alles inklusive der Wirklichkeit. Also ich glaube, dass es einen enormen Wert auch heute schon hat und dass der noch steigt, weil eigentlich sich die liberale, demokratische Gesellschaft darauf verlassen kann, dass diese Ereignisse tatsächlich so stattgefunden haben und damit nicht versucht wird, eine Öffentlichkeit wie auch immer zu manipulieren. Wir sehen es ja auch in Teilen bei jungen Menschen, die inzwischen ja immer skeptischer auch KI gegenüber werden. In den USA geht es ja sogar so weit, dass die großen Tech-Bosse, wenn sie an die Elite-Universitäten kommen, um da Reden zu halten vor Absolventen, dass sie da ausgebuht werden. Immer mehr junge Leute verwehren sich regelrecht KI-Tools und wollen selber denken. Und deswegen glaube ich schon, dass das Menschengemachte in dieser Welt der AI-Slops einen hohen Wert hat, der für uns Journalisten von sehr, sehr großer Relevanz sein wird.
Der Mensch bleibt also wichtig bei der dpa. Von den knapp 690 Mitarbeitenden hat laut Angaben der Deutschen Presseagentur noch niemand aufgrund von Automatisierung seinen Job verloren. Der Mensch ist zentral, das zeigt sich auch bei dem großen Korrespondentinnen-Netzwerk der dpa und über das sprechen wir hier gleich im Medienmagazin und auch, welche Rolle dieses Netzwerk für die anstehenden Wahlen in Ostdeutschland hat. Das Korrespondentennetzwerk der Deutschen Presseagentur umfasst mehr als 50 Standorte in Deutschland und knapp 80 Korrespondentinnenbüros weltweit. Und früher war klar, also eine Nachrichtenagentur, die braucht Menschen vor Ort, um überhaupt an Informationen zu kommen. Und heute kann ja praktisch jeder mit seinem Smartphone Videos, Töne oder Livestreams veröffentlichen und Redaktionen können von überall darauf zugreifen. Warum also dieses große Korrespondentennetz? Darüber habe ich mit Jutta Steinhoff gesprochen, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Netz bei der dpa, auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, was kann eine Korrespondentin oder ein Korrespondent vor Ort, was man im Internet nicht finden kann?
Naja, aber erstmal genau all das sammeln für diese Dinge, die man dann finden kann, denn es wird immer wichtiger oder umso wichtiger jetzt zu Zeiten von KI zu sagen, wir sind aber da, wir sind Augenzeugen, wir haben das gesehen. Es ist nicht irgendwie sozusagen ja, erfunden oder nur bei X oder auf irgendwelchen Plattformen, sondern es wird eben jetzt viel wichtiger, den Livestream kann man auch im Grunde nur machen, wenn man die entsprechenden Informationen dazu hat. Und die müssen nun mal live am Ort geholt werden und nicht möglichst eben jetzt aus dem Netz oder auch per Telefon oder derlei. Ne? Also wir sind tatsächlich in der Bewegung jetzt wieder mehr zu sagen, Boots on the ground, die Kolleginnen und Kollegen müssen wieder mehr raus und eben die Augenzeugenschaft gewinnt eine neue Bedeutung, weil man eben auch mehr Fakes machen kann, wenn man nicht draußen ist.
Nun sind Sie verantwortlich für eben die ganzen Korrespondentinnen und Korrespondenten weltweit. Gibt es Regionen in Deutschland oder auch in der Welt, wo Sie sagen würde, von dort ist es heute schwerer zu berichten als noch vielleicht vor ein paar Jahren?
Kriegs- und Krisenregionen sind natürlich immer schon schwierig gewesen. Im Inland, aber ich glaube, die Erfahrung machen wir alle, ist in den vergangenen Jahren überhaupt erst entstanden, dass Reporterinnen und Reporter, insbesondere natürlich die visuellen, weil sie sofort zu erkennen sind durch die Aufnahmegeräte, Kameras oder andere eben auch angegriffen werden, Opfer werden können von eben den ja, Gruppen, die gegen die Medien, klassischen Medien oder sowas vorgehen, sowas wie Lügenpresse oder sowas, dann eben auch skandieren. Also insofern, da ist ein neuer Gefahrenhorizont entstanden, dass wir tatsächlich teilweise auch Westen und Helme für die Inlandsberichterstattung ausgeben müssen und nicht mehr nur für Kriegs- und Krisengebiete.
Und gerade jetzt auch mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, sind das zum Teil eben auch Regionen, in denen es schwerer geworden ist zu berichten, wenn ich jetzt an Sachsen-Anhalt denke, also da haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel auch die AfD Gewinnerin der Wahl werden wird. Erleben Sie dort, wenn Sie also vor Ort sind oder Ihre Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort sind, dass es dort eben eine höhere Gewaltbereitschaft gibt, weil eben natürlich auch die Ablehnung gegenüber der Lügenpresse, den Medien eben eine größere ist als vielleicht in anderen Regionen?
Wir sind zumindest oder wollen darauf eingestellt sein. Es gibt natürlich immer auch in Stadien, egal ob im Osten oder Westen, gefährliche Situationen, wenn durch Hooligans oder sowas. Aber ja, natürlich, diese Wahl- oder Vorwahlgeschichte ist eine Bedrohung. Es gibt ja aber auch zum Beispiel beim Plakate hängen immer wieder auch Angriffe auch auf Politiker. Insofern ist eine besondere Vorsicht gegeben. Da sind wir auch schon seit Wochen oder Monaten eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen, die da sind, im Gespräch, haben auch so ein kleine Vorinformation gemacht, was man eben möglichst nicht tun sollte oder wo man sich zurückzieht. Wir haben auch im Etat natürlich Mittel zur Seite, also zur gebunkert mehr oder minder, also zur Verfügung gestellt, wollte ich sagen, um auch Schutzleute, ne? Es gibt ja teilweise dann auch Security-Kolleginnen und Kollegen zu buchen, wenn es also eben, wenn jemand ein Kameramensch ist, kann er ja nur auf einen Fokus immer gucken und nicht sehen, was in seinem Rücken ist, aber das kann man, also dafür kann man Security-Menschen haben oder wir stimmen uns ab mit den Kolleginnen und Kollegen unserer anderen Agenturen oder der Kundenmedien, MDR oder auch anderen auch, dass man mehr oder minder ein bisschen miteinander geht und dann einander im Auge hat, auch im Kollegenkreis. Ja, da gibt es also neue Bedrohungen und wir versuchen, da gut vorbereitet zu sein.
Hat sich die Arbeit in der Berliner Zentrale wiederum verändert oder arbeiten Sie, sage ich mal, hier eigentlich auch so wie zuvor?
Ist immer die Frage, was ist das zuvor? Also auch an den Desks ist es ja letztendlich so, dass man eine sehr, sehr viel größere Aufmerksamkeit haben muss, um auf potenzielle Fakes nicht hereinzufallen. Und andererseits auch, Sie hatten schon gesagt, Veränderungen durch Social Media, es ist ja sehr, sehr viel mehr zu monitoren als vorher, weil es eben natürlich zig Kanäle gibt und nicht nur Polizei oder irgendwelche Aussendungen von Pressestellen oder Presseinformationen, die man im Auge haben muss. Was geht viral, ist eben potenziell natürlich auch für uns ein Thema, wenn es überprüfbar ist. Manchmal dauert es einen Moment, aber das ist eben, dafür wissen die Kunden eben, wir prüfen es auch vorher. Also von daher, es heißt ja immer, die wichtigste oder eine der wichtigsten Eigenschaften von Journalisten sei die Neugier. Ich glaube, inzwischen ist deutlich wichtiger die Skepsis, denn es ist auf alle Fälle erstmal zu argwöhnen, kann das sein? Der gesunde Menschenverstand ist bei Social Media immer besonders gefragt, denke ich auch, zu sagen, ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, überprüft man es natürlich erstens auf den Newswert und dann aber auch natürlich vor allem auf den Wahrheitswert, ehe wir es dann sehen.
Das ist ein Satz, der wird mir hängen bleiben. Wir brauchen mehr Skepsis statt Neugier. So als Profession ist schön. Gerade weil wir auch jetzt wieder erleben, ich bin selber Ostdeutsche, mich treiben die Wahlen um, die jetzt bevorstehen. Mich treibt auch um, dass ich sehe, dass auch über Ostdeutschland, Ostdeutsche immer noch anders berichtet wird, als es aus meiner Perspektive vielleicht geboten wäre. Und ich frage mich, braucht es nicht eigentlich auch da, um auf so diese regionale Nähe wieder zurückzukommen, nicht eigentlich mehr regionale Nähe, auch seitens der dpa beispielsweise, um besser aus diesen Regionen und vor allen Dingen auch über diese Regionen berichten zu können, als es vielleicht bislang in den letzten, sagen wir mal, ja, 30 Jahren eben der Fall war?
Wir haben ja viele, sowohl Außenbüros als auch teilweise Einzelbüros in den ostdeutschen Bundesländern. Und mehrheitlich stammen die Leute auch daher. Also das ist eigentlich, also die haben in der Kenntnis, sind da auch groß geworden vielfach. Nicht alle, und das finde ich aber auch ganz interessant, dass es sich dann eben mischt in den Büros, wenn ich jetzt an Leipzig oder auch an Magdeburg denke. Das ist ein Mix, aber ich glaube, in fast allen Fällen kommt die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen tatsächlich, hat eine Vita, die auch irgendwo in einem der östlichen Länder, nicht unbedingt dann immer Sachsen-Anhalt, kann auch Thüringen sein, aber jedenfalls haben da durchaus auch die Kenntnisse. Und hier am Desk haben wir auch Kolleginnen mit ganz unterschiedlichen Herkünften. Ich teile da ihre Ansicht, ist extrem wichtig, dass man da jetzt nicht nur eben als Westdeutschen oder nur Westdeutschen Blick drauf hätte.
Sagt Jutta Steinhoff, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Netz bei der dpa. Und wir sprachen ja auch darüber, ob es in bestimmten Regionen Deutschlands heute anders ist zu berichten und vielleicht auch gefährlicher. Und ja, man muss sagen, genau das ist so. Gerade in dieser Woche hat die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion berichtet, dass es einen besorgniserregenden Anstieg von Übergriffen und Behinderungen auf Medienschaffende in Sachsen-Anhalt im Vorfeld der Wahl gab. Seit Anfang Mai 2026 hat die DJU 30 Vorfälle im Zusammenhang mit AfD-Veranstaltungen registriert, bei denen mindestens 47 Journalistinnen, TV-Teams und politische Influencer betroffen waren. Und 25 dieser Vorfälle sind allein in den vergangenen 3 Wochen vorgefallen. Was bleibt also nach diesem Besuch bei der dpa? Meine Erkenntnis ist, je digitaler die Nachrichtenwelt wird, je mehr Informationen jederzeit verfügbar sind und je mehr KI davon verarbeiten kann, desto wichtiger wird das Analoge, der Mensch. Hingehen, selbst sehen, nachfragen, zweifeln und auch überprüfen. Und damit sind wir am Ende unseres Besuchs bei der Deutschen Presseagentur und auch am Ende des Medienmagazins. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis nächste Woche.
Radio 1. Nur für Erwachsene.